John. Ghost war verschwunden, als die Wilddinge ihre Pferde aus der Höhle führten. Hat er begriffen, dass er nach Castle Black laufen soll? John atmete die kalte Morgenluft tief ein und gestattete sich ein wenig Hoffnung. Im Osten war der Himmel dicht über dem Horizont rosa, weiter oben hellgrau. Das Schwert des Morgens hing noch im Süden, und der helle weiße Stern in seinem Heft leuchtete in der Dämmerung wie ein Diamant. Doch das Schwarz und Grau des dunklen Waldes verwandelte sich langsam wieder in Grün, Gold, Rot und Braun. Und über den Soldaten, Kiefern und Eichen, Eschen und Wachbäumen ragte die Mauer auf, deren bleiches Eis unter dem Staub und Schmutz glitzerte, der ihre Oberfläche befleckte. Der Magnar schickte ein Dutzend Männer nach Westen und ein weiteres Dutzend nach Osten, um die höchsten Hügel zu erklimmen und nach Grenzern im Wald oder Reitern auf dem Eis Ausschau zu halten. Die Tents trugen Kriegshörner mit Bronzebändern, mit denen sie die anderen warnen sollten, falls die Wache gesichtet wurde. Die anderen Wilddinge reihten sich hinter Jarl, John und Ygritte ein. Dies sollte die Stunde des Triumphs für den jungen Räuber werden. Von der Mauer hieß es oft, sie sei über 200 Meter hoch, aber Jarl hatte eine Stelle ausgesucht, wo sie sowohl höher als auch niedriger war. Vor ihnen erhob sich das Eis steil aus den Bäumen wie eine riesige Klippe, die von windgefrästen Zinnen gekrönt wurde, die mindestens 250 Meter hoch waren, an manchen Stellen womöglich 300. Doch das war eine Täuschung, erkannte John, während sie näher kamen. Brandon, der Erbauer, hatte überall, wo es machbar war, die Fundamentblöcke entlang der Anhöhen gelegt, und in dieser Gegend ragten die Hügel besonders wild und zerklüftet auf. Einst hatte er seinen Onkel Benjen erzählen hören, östlich von Castle Black sei die Mauer ein Schwert und westlich davon eine Schlange. Das stimmte. Sie schlängelte sich über einen Hügelhöcker, tauchte ins folgende Tal, erklomm für einige Meilen den Grat eines langgezogenen Granitrückens, zog sich über eine zerklüftete Bergspitze, führte wieder ins nächste Tal, das noch steiler war, und erhob sich dann höher und höher, sprang von Hügel zu Hügel, soweit das Auge reichte, bis zu den Gebirgen im Westen. Jarl hatte beschlossen, das Eis auf einem Bergrücken anzugehen. Hier ragte die Mauer immerhin stolze 250 Meter über dem Wald auf, wobei ein gutes Drittel dieser Höhe aus Erde und Stein und nicht aus Eis bestand. Der Hang war zu steil für die Pferde, fast ebenso schwierig zu erklettern wie die Faust der ersten Menschen. Trotzdem war er immer noch leichter zu bezwingen als die glatte, senkrechte Fläche der eigentlichen Mauer. Zudem war der Bergrücken dicht bewaldet und bot dadurch Deckung. Früher waren die Brüder in Schwarz regelmäßig mit Äxten ausgezogen und hatten die herandrängenden Bäume zurückgeschlagen, doch jene Tage gehörten schon lange der Vergangenheit an, und hier wuchs der Wald bis ans Eis heran. Der Tag versprach feucht und kalt zu werden, und in der Nähe der Mauer würde es noch feuchter und kälter sein, unterhalb dieser Tonnen von Eis. Je näher sie kamen, desto mehr hielten sich die Tents zurück. »Sie haben die Mauer noch nie gesehen, nicht einmal der Magna«, erkannte John. »Sie macht ihnen Angst. In den sieben Königslanden hieß es, die Mauer kennzeichne das Ende der Welt. Für sie stimmt das ja genauso.« Es war lediglich die Frage, auf welcher Seite man stand. »Und wo stehe ich?« John wusste es nicht. Um bei Ygritte zu bleiben, musste er mit Leib und Seele ein Wildling werden. Verließ er sie und kehrte zu seinen Pflichten zurück, würde der Magna ihr das Herz herausschneiden. Und wenn er sie mitnahm, vorausgesetzt, sie wäre einverstanden, was ganz und gar nicht sicher war. Nun, er konnte sie schlecht nach Castle Black bringen, damit sie dort unter den Brüdern lebte. Ansonsten durften ein Deserteur und ein Wildling kaum irgendwo in den sieben Königslanden auf einen freundlichen Empfang hoffen. »Wir könnten nach Gendels Kindern suchen, schätze ich, obwohl die uns vermutlich eher auffressen als aufnehmen würden.« Jarls Männer beeindruckte die Mauer nicht, stellte John fest. »Die haben das alle schon einmal gemacht.« Jarl rief einige Namen, nachdem sie unterhalb des Bergrückens abgestiegen waren, und 11 Wildlinge versammelten sich um ihn. Alle waren jung. Der Älteste war noch keine 25, und 2 von ihnen waren jünger als John. Ein jeder war dünn und zäh, sie sahen sehnig und kräftig aus und erinnerten ihn an Stone Snake, jenen Bruder, den Hafen zu Fuß losgeschickt hatte, als Rasselhemd sie gejagt hatte. Im Schatten der Mauer machten sich die Wilddinge bereit, legten sich dicke aufgerollte Hanfseile um die Schulter und zogen eigentümliche Stiefel aus geschmeidiger Hirschhaut an. Die Stiefel hatten Dornen an den Zehen, aus Eisen bei Jarl und zwei anderen, aus Bronze bei einigen anderen und bei den meisten aus angespitztem Knochen. Kleine Steinhammer hingen an ihren Gürteln, dazu eine Ledertasche mit Pflöcken. Ihre Eisbeile waren Geweihstücke mit angespitzten Enden, die mit Fellstreifen an Holzgriffen befestigt waren. Die 11 Kletterer teilten sich in 3 Gruppen zu je 4 auf. Jarl war der 12. Mann. »Mans hat jedem Mann der ersten Gruppe, die oben ankommt, ein Schwert versprochen«, verkündete er ihnen, wobei sein Atem dunstig in der kalten Luft hing. »Schwerter aus dem Süden, geschmiedet in Burgen! Und euer Name soll in Liedern zu hören sein, das gibt's noch dazu. Was mehr kann ein freier Mann verlangen? Hinauf, und sollen die anderen den letzten holen!« »Die anderen sollen sie alle holen«, dachte John, während er ihnen zuschaute, wie sie den steilen Hang des Bergrückens hinaufstiegen und zwischen den Bäumen verschwanden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Wilddinge die Mauer erklommen, nicht einmal das 100. Mal. 2 oder 3 Mal im Jahr stießen die Patrouillen auf Kletterer, und manchmal fanden Grenzer die zerschmetterten